Guten Morgen in Natas Familie, meiner Frau Familie, gibt es zwei Cousins, die sich in jahrelanger Sisyphusarbeit die Mühe gemacht haben, die komplette Familiengeschichte zu erforschen. Sie haben versucht, das so weit wie möglich zurückzuverfolgen, mehrere Jahrhunderte, haben das aufgeschrieben, haben Stammbäume gemalt, haben Ahnenforschung betrieben. Und ich dachte immer nur, wenn ich davon mitbekommen habe, das ist eine Arbeit, die kann man machen, muss man aber nicht unbedingt. Bis ich wieder mal in den USA unterwegs bin und dort in jedem zweiten Gespräch mich Leute ansprechen, wow, du kommst von Deutschland, wir haben auch deutsche Wurzeln. Und ich so, wow, wo denn, wo kommt ihr denn her? Naja, das weiß ich nicht genau, aber jedenfalls 1827 ist mütterlicherseits ein Vorfahre von Deutschland nach USA ausgewandert. Und wir lieben dieses Land, wir haben da unsere Wurzeln. Und das ist mir immer ziemlich unangenehm, weil ich kann nicht weiter denken als bis zu meiner Uroma. Und das ist eine komische Situation. Und dann merke ich, mit zunehmendem Alter bekomme ich aber mehr Interesse an unserer Familiengeschichte. Es werden aber immer weniger Menschen, die ich fragen kann. Und dass ich älter werde, sieht man daran, dass die Kinder bei alten Familiengeschichten anfangen, die Augen zu rollen. Bis Weihnachten, durch die Adventszeit der nächsten 4 Wochen, werden wir uns mit Familiengeschichten beschäftigen. Nicht wahllos mit irgendeiner Familiengeschichte, sondern mit der Familiengeschichte, mit den Vorfahren von Jesus, um dessen Geburt es an Weihnachten geht. Und ich werde dazu auch nicht irgendwelche alten Geschichten aufwärmen, sondern wir werden versuchen, das Ereignis rund um die Geburt von Jesus historisch und auch inhaltlich richtig einzuordnen. Und zur Erinnerung für euch, bei dem Bibeltext, den wir jetzt gleich hören werden, um den es heute gehen wird, handelt es sich um einen antiken Text. Denkt bitte daran, wenn ihr diesem Text zuhört. Der ist 2000 Jahre alt. Das Neue Testament startet mit einer antiken Familienchronik. Warum? Es gibt das Alte Testament, dann war 400 Jahre Schweigen, wo Gott irgendwie wenig verständlich von sich preisgegeben hat. Und dann kommt das Neue Testament und das Neue Testament fängt an mit einer Ahnentafel. Wer denkt sich sowas aus? Was macht das für einen Sinn? Wen außer Theologen oder Historikern interessiert das eigentlich? Es hat einen guten Grund, warum Matthäus seine Jesus-Biografie, eine von 4 Biografien im Neuen Testament, warum er seine Biografie nicht anfängt mit zum Beispiel "Es war einmal" und dann kommt eine Geschichte, sondern warum er anfängt mit "Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids, dem Sohn Abrahams." In biografischen antiken Texten ist es nicht ungewöhnlich, mit der Ahnentafel am Anfang einer Biografie zu beginnen, um damit die Herkunft des Helden, um den es in der Biografie geht, zu belegen. Von daher macht Matthäus hier eigentlich nicht was Außergewöhnliches für einen antiken Text. Aber was außergewöhnlich ist, ist der Aufbau dieser Ahnentafel. Der eigentliche Held, um den es geht, Jesus, wird nämlich nicht am Anfang genannt und dann er war der Sohn von und der Sohn von und der Sohn von und so, sondern er wird erst ganz am Ende dieser Chronik genannt. Und das ist eine der Besonderheiten dieser Ahnentafel. Es geht also nicht von aktuell und wird dann immer älter, sondern geht von ganz alt hin zu Jesus. Die ganze Geschichte dieser Chronik, die ganze biblische Geschichte, läuft auf die Geburt von Jesus Christus zu. Und das zeigt unter anderem dieser Stammbaum. Hört mal zu, Vers 1 ist sowas wie die Überschrift. Und dann sehen wir, wie die ganze Geschichte auf den Höhepunkt auf Jesus Christus zuläuft.
Ich lese aus der Bibel, Matthäus 1, die Verse 1 bis 17. Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids, und dem Sohn Abrahams. Abraham war der Vater Isaaks. Isaak, der Vater Jakobs. Jakob, der Vater Judas und seiner Brüder. Juda war der Vater von Peres und Serach. Ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hesron. Hesron, der Vater von Ram. Ram von Aminadab. Aminadab von Nachschon. Nachschon von Salmon und Salmon von Boas. Die Mutter des Boas war Rahab. Boas war der Vater Obeds. Obeds Mutter war Ruth. Obed war der Vater Isais. Isai der Vater des Königs David. David war der Vater Salomos. Salomos Mutter war die Frau des Uriah. Salomo war der Vater von Rehabeam. Rehabeam der Vater von Abia. Abia von Asa. Asa von Josaphat. Josaphat von Joram. Joram von Usia. Usia von Jotham. Jotham von Ahas. Ahas von Hiskia. Hiskia von Manasse. Manasse von Amon. Und Amon von Josia. Josia war der Vater Jojachins und seiner Brüder. Damals wurde das Volk nach Babylon in die Verbannung geführt. Nach der Zeit der Verbannung folgte Shealtiel, der Sohn Jojachins. Shealtiel war der Vater von Zerubabel. Zerubabel war der Vater von Abihud, Abihud von Eliakim, Eliakim von Asor, Asor von Zadok, Zadok von Achim, Achim von Eliud, Eliud von Eleazar, Eleazar von Matan und Matan von Jakob. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie war die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wird. Insgesamt sind es also von Abraham bis David 14 Generationen. Von David bis zur Verbannung nach Babylon wieder 14 Generationen. Und von der Verbannung nach Babylon bis zu Christus noch einmal 14 Generationen.
Vielen Dank. Sehr spannend, oder? So klingt also die Familienchronik von Jesus Christus. Von Abraham ungefähr 2000 vor Christus, über David ungefähr 1000 vor Christus und die babylonische Gefangenschaft bis hin zur Geburt von Jesus. Und ich habe mir das mal angeschaut. Sie umfasst das, was uns Christine gerade vorgelesen hat, umfasst bis auf zwei Seiten die komplette Geschichte des Alten Testaments. Lückenlos. In diesen Versen, wo sich vielleicht einige jetzt gefragt haben, da bin ich ja mal gespannt. In diesen Versen sehen wir Gottes große Geschichte mit dieser Welt. Von dem Wunder der Geburt bei Abraham und Sarah bis zu dem Wunder der Geburt von Jesus ist alles drin. Matthäus beginnt genau damit, weil es sogar damals in dem jüdischen Kontext, so wie heute auch, Menschen gegeben hat, die Jesus und seinem Anspruch und seinem Auftreten gegenüber skeptisch waren und die damit wirklich Schwierigkeiten hatten mit seinem Anspruch. Und da eine Biografie natürlich im Nachhinein meistens geschrieben wird, also nachdem das Leben vorbei ist, legt Matthäus mit diesen historischen Fakten hier eine glaubwürdige, weil eine nachprüfbare Basis für die Richtigkeit der Biografie über das Leben von Jesus. Lasst uns diese Familiengeschichten von Jesus, diese historische Basis für unser Weihnachtsfest. Das ist die historische Basis für unser Weihnachtsfest. Lasst uns die mal etwas genauer anschauen. Vier Punkte dazu. Die Familienchronik von Jesus als gute Nachricht. Die Familienchronik von Jesus als Modellgeschichte. Die Familienchronik von Jesus als Korrektur unserer Weltsicht. Und die Familienchronik von Jesus als Grund für Ruhe und Gelassenheit. Die Familienchronik von Jesus als gute Nachricht. Warum ist es wichtig, dass Matthäus die Geburt von Jesus als historische Tatsache in der Geschichte verankert? Warum muss das sein? Reicht es nicht, dass wir, wie viele Menschen das auch tun, Weihnachten einfach als Fest der Liebe, der Familie, des Zusammenseins, nette Geschichte, dass wir uns darauf fokussieren, wäre es nicht schon ein großer Schritt, wenn wir das intensiver machen würden? Matthäus beginnt sein Evangelium mit diesem Stammbaum und ein Evangelium, Euangelion, ist der Bericht, eine Verkündigung, eine Durchsage von etwas, was bereits passiert ist. Alternative zu Evangelium, zu einer Nachricht, die verkündigt wird, wäre gute Hinweise oder gute Ratschläge oder Anweisungen. Und ich habe mir überlegt, welche Hinweise, Ratschläge oder Anweisungen würden für uns in der Weihnachtsgeschichte stecken, wenn sie das wäre und nicht eine gute Nachricht. Würde darin stecken, werdet bitte alle Könige. Würde darin stecken, der Ratschlag, entbindet bitte alle in einem Stall. Würde darin der Hinweis stecken, am besten habt ihr Tiere bei eurer Geburt dabei. Würde darin der Hinweis stecken, entbindet bitte als Jungfrau. Oder werdet alle Schafhirten. Alles das wäre Fakt, wenn wir hier einen Hinweis oder Ratschläge oder Anweisungen bekommen würden. Aber das ist nicht die Absicht von Matthäus. Was ist seine Absicht? Er möchte Menschen wie uns, deren Biografie voller Brüche ist an einigen Stellen, die Schicksale zu erleiden haben, die Konsequenzen von teilweise selbstgewählten Fehlentscheidungen zu tragen haben, denen möchte er sagen, durch das faktische Wunder von Weihnachten, durch die Geburt von Jesus, gibt es Hoffnung. Wie macht er das? Indem er uns mit hineinnimmt in diese Familienchronik, die selbst voll ist mit gebrochenen Biografien, mit Schicksalen, mit Schwierigkeiten aus teilweise selbstverschuldeten Fehlentscheidungen. Und dieser Text zeigt uns, für Ehebrecher, für Mörder, für Unzüchtige, für gute Leiter und für schlechte Könige gibt es Hoffnung. Und für alle dazwischen auch. Ein guter Hinweis, ein Ratschlag hat die Absicht, uns aufzufordern, uns zu etwas zu bewegen. Wir sollen etwas tun. Eine gute Nachricht ist der Bericht von etwas, was bereits getan wurde, was passiert ist. Eine Nachricht drängt uns nicht dazu, etwas zu tun. Sie will nicht auffordern, sie drängt uns dazu, über etwas nachzudenken, das bereits passiert ist. Und so fordert uns eine gute Nachricht zu einer persönlichen Reaktion heraus. Zum Beispiel Freude oder Jubel oder Nachdenken. Denkt nur mal an die vielen Krisengebiete auf dieser Welt. Länder, die von innen oder von außen angegriffen werden, um in so einer Situation ein Volk, ein Land da durchzuleiten, braucht es Strategen und gute Ratgeber. Menschen, die Anweisungen geben und sagen, ihr geht dahin, ihr macht das, jetzt kommt das als nächstes und wenn das passiert, ist das, stellt euch dahin, so regeln wir das Ganze. Jeder auf seinen Platz. Wenn du aber gerade dein Land erfolgreich verteidigt hast, dann sendest du keine Ratgeber, sondern dann sendest du Botschafter. Botschafter, die davon erzählen, was passiert ist, die die gute Nachricht weitersagen. Und das griechische Wort für Botschafter ist Angelos, Angel, Engel. Und das ist genau das, was Gott an Weihnachten gemacht hat. Er hat keine Ratgeber geschickt, sondern Botschafter. Engel, die diese eine entscheidende Nachricht überbracht haben, heute ist etwas passiert. Euch ist heute der Retter geboren. Das ist Fakt. Das ist eine historische Tatsache. Diese Nachricht hat die Welt komplett verändert und jeder, der diese Nachricht hört, muss selbst entscheiden, wie er oder wie sie darauf reagiert. Und mit diesem Einstieg in das Neue Testament wollte Matthäus verhindern, dass Menschen die christliche Botschaft, das Evangelium, auf Anweisungen, auf Ratschläge, auf Gebote reduzieren. Tu das nicht, mach das, geh dahin, gehorche, lies in der Bibel, bete. Oder auch reduzieren auf reine Lebenshilfefragen. Lasst uns einfach ein bisschen mehr Liebe leben. Wie können wir einfach ein bisschen besseres Leben leben? Wie können wir netter oder freundlicher sein? So klingt Glaube dann nämlich auch entsprechend oft nach Leistung, nach Aufforderung, durch die wir uns Gott nähern können oder nähern müssen. Aber das ist nicht das Evangelium. Das sagt uns nämlich, dass sich Jesus Christus uns genähert hat. Und damit bildet der christliche Glaube unter den verschiedenen Religionen die absolute Ausnahme. Gott ist Mensch geworden. Und er kommt für gebrochene Menschen aus einer Historie von gebrochenen Menschen. Und er kommt mitten hinein in eine gebrochene Welt. Weihnachten in seiner ersten Fassung zeigt uns, was wir brauchen. Nämlich jemanden, der für uns den ungemütlichen Platz in der Kälte, in der Einsamkeit, im Stall, auf dem Feld, in der Isolation eingenommen hat, damit unsere Sehnsucht nach Liebe, nach Wärme, nach Annahme von ihm erfüllt werden kann. Und je mehr wir verstehen, wie sehr wir diesen Retter wirklich brauchen, dass er wirklich für uns geboren ist, um an unserer Stelle für uns zu sterben, wirklich unseren Platz einzunehmen, je mehr wir das verstehen, und dazu ist es wichtig zu verstehen, dass das nicht nur eine nette Überlieferung ist, eine nette Geschichte, die wir uns hier anschauen, sondern historische Tatsache. Wenn das alles stimmt, und zwar nur, wenn das alles stimmt, was hier beschrieben ist, dann machen all die anderen Dinge, die wir in der Bibel lesen, auch die Anweisungen und herausfordernden Aussagen der Bibel ebenfalls Sinn. Dieser Stammbaum von Jesus Christus, mit dem das Neue Testament anfängt, ist die historische Grundlage der guten Nachricht davon, dass das tatsächlich passiert ist. Deswegen startet das Neue Testament so. Das Zweite, die Familienchronik von Jesus als Modellgeschichte. Ich bin, wer mich kennt, weiß das, kein Filmspezialist. Aber mir kommt es vor, als seien die meisten guten und erfolgreichen Filme irgendwie alle ähnlich gestrickt. Der Gute gewinnt, er bekommt die Hübsche und der Schlechte bekommt, was er verdient. Moderne Märchen, die mit unserer Sehnsucht spielen und die uns in eine Welt entführen, von der wir faktisch wissen, dass sie so nicht funktioniert. Aber Filme spielen mit unseren Sehnsüchten nach Wahrheit, unserer Sehnsucht nach Liebe, unserer Sehnsucht danach, dem Tod zu entkommen, unserer Sehnsucht danach, angenommen zu sein, nach langem Leben, nach unendlicher Gesundheit, nach totaler, absoluter Schönheit, nach Spiritualität, nach Gerechtigkeit, nach ständiger Sexualität. Mit all diesen Sehnsüchten spielen diese Filme. Und wir genießen diese Zeit in dieser Realität, in der der Held kommt und uns aus dem Alltag entführt und in eine bessere Welt bringt. Und dann prallt diese Sehnsucht auf die Vernunft, die dann sagt, das ist doch alles gar nicht wahr. Denk doch mal nach. So geht das doch gar nicht. Und ich glaube, es ist diese Vernunft, diese Art der Vernunft, mit der wir dann auch über die Weihnachtsgeschichte und über das Leben von Jesus nachdenken. Eine Geschichte mit Engeln, mit Wundern, mit Liebe, mit Verrat, mit Tod und Auferstehung, die oftmals mit der Realität unseres Lebens scheinbar nicht viel zu tun hat. Und wir sagen, denk doch mal nach, das kann doch so nicht sein. Und jetzt kommt Matthäus und sagt, doch, 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 doch. Das ist die Realität. Diese Geschichte ist wahr und diese Geschichte von Jesus ist historisch nachprüfbar. Diese Geburt ist die Erfüllung von unglaublich vielen Versprechen gleichzeitig. Die Realität dieser Geburt von Jesus ist der Inbegriff der Hoffnung für alle Menschen. Und wenn es noch so wenig mit unserer eigenen Vernunft zu verstehen ist, das, wonach sich unsere Herzen sehnen und wovon unser Verstand sagt, das gibt's doch gar nicht, ist die Realität in der Gegenwart Gottes. Es gibt nämlich diese bessere Welt, die Bibel sagt dazu Ewigkeit. Und aus dieser Realität der Ewigkeit ist Jesus Christus in unsere Realität gekommen, um uns so den Zugang zu dieser Realität zu ermöglichen. Das war der Weg. Und wenn das stimmt, wenn Jesus recht hat, und ich glaube, er hat, und wenn die Bibel recht hat, und ich glaube, sie hat recht, und wenn Matthäus hier recht hat an dieser Stelle, und ich glaube, er hat recht, was dann? Dann gibt es diesen Prinzen, nach dem wir uns sehnen, der uns rettet. Dann gibt es auch die Liebe, nach der wir uns sehnen, die nicht aufhört. Dann gibt es auch ewiges Leben ohne Krankheit und ohne Altwerden und ohne Falten. Und dann gibt es die Gerechtigkeit, nach der wir uns sehnen. Diese Geschichte von Jesus ist die wahre Modellgeschichte für alle anderen Geschichten. Und weil es diese Geschichte von Jesus gibt, werden diese Filme gemacht. Weil da unsere Sehnsucht deutlich wird. Das Dritte, die Familienchronik von Jesus als Korrektur unserer Weltsicht. Was zeigt uns diese Chronik noch? Gott stellt die Werte unserer Welt komplett auf den Kopf, beziehungsweise er stellt sie wieder richtig. Warum und wie? Ich weiß nicht genau, wie weit du deine Familiengeschichte zurückverfolgen kannst. Wie gesagt, bei mir hört es bei den Urgroßeltern auf. Wenn man sich mit der eigenen Familiengeschichte auseinandersetzt, tauchen dabei häufig auch unangenehme Themen auf. Meine Großeltern waren geschieden, ein Tabuthema zu dieser Zeit. Das durfte zu Hause nicht thematisiert werden. Da gab es richtig Ärger für uns Kinder, nach dem Opa zu fragen. Es gibt eine Regel in Biografien, muss geschrieben werden, was wahr ist. Aber es muss ja nicht alles geschrieben werden, was wahr ist. Alles, was geschrieben wird, muss wahr sein. Aber es muss ja nicht alles geschrieben werden, was wahr ist. Und so werden manche Themen in manchen Biografien auch mal nicht erwähnt, damit es sich leichter liest. Und Tabuthemen, die ausgelassen werden, die mir eingefallen sind von heute, sind häufig Suizide, Nazi-Vergangenheit, manchmal fristlose Kündigungen, große Fehlentscheidungen, solche unschönen Geschichten. Und das war früher nicht anders. Und jetzt lasst uns nochmal zurück zu diesem Text gehen. Ich weiß nicht, ob euch die ganzen Namen, die hier eben vorgelesen wurden, ob die euch was sagen. Aber wenn man sich die Geschichten hinter diesen Namen im Alten Testament anschaut, dann hätte man in der Biografie von Jesus durchaus einiges davon weglassen können. Keine sehr ruhmreichen Geschichten. Aber Matthäus macht das nicht. Und das ist ein weiteres Argument für die Wahrheit und Zuverlässigkeit in dieser Familienchronik, bei der es einige Auffälligkeiten gibt. Ein paar möchte ich gerne nennen. Es werden zum Beispiel 5 Frauen erwähnt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, was zu dieser Zeit völlig ungewöhnlich war. Warum? Weil Frauen in dieser Kultur nicht so wichtig waren, dass sie in einem Stammbaum auftauchen. Die hatten da eigentlich nichts verloren, aber im Stammbaum von Jesus. Obwohl Matthäus in erster Linie für jüdische Leser geschrieben hat, erwähnt er sogar Frauen, die keine Juden waren und die eine zweifelhafte Geschichte hatten. Sie waren soziale und kulturelle Außenseiterinnen. Wer wird genannt? Tamar. Was war mit ihr? Sie war schwanger von ihrem Schwiegervater. Rahab. Eine professionelle Prostituierte aus Jericho. Ruth, eine Moabiterin aus einem verfeindeten Volk. Von der vierten Frau wird der Name weggelassen. Und dann noch Maria, die Mutter von Jesus, eine schwangere Jungfrau. Man hätte das auch anders schreiben können. Man hätte das durchaus weglassen können. Oder man hätte das irgendwie aufhübschen können. Zweite Auffälligkeit, es werden moralische Außenseiter genannt. Eigentlich ist Vers 6 der Höhepunkt der Stolz eines jeden Stammbaums. Jeder hätte gerne irgendwie blaues, adliges Blut in seiner Linie. König David als direkter Vorfahre von Jesus. David war der Vater Salomos, Salomos Mutter war die Frau des Uria. Hier taucht sie wieder auf, diese Frau ohne Namen. Nur der Name ihres Mannes wird erwähnt, Uria. Uria war einer von König Davids treuesten Leuten, einer seiner engsten Vertrauten. Er gehörte zur Leibwache von David, der Truppe der sogenannten 30 Helden, die sich dazu verpflichtet hatten und die dazu bereit waren, ihr Leben für den König zu lassen. Aber David hat diesen Uria mit dessen Frau Bathseba betrogen, während Uria gekämpft hat. Und um das zu vertuschen, hat er seinen Freund Uria umbringen lassen. Und aus dieser Ehebruchbeziehung ist König Salomo hervorgegangen. Inzucht, Unzucht, Habgier, Prostitution, Mord, all das verschweigt Matthäus nicht. Und all das verschweigt Gott nicht auf der ersten Seite des Neuen Testaments. Was für ein Einstieg. Was für ein Gott. Er ist in der Lage, Gott ist in der Lage, aus all dieser Schuld eine Geschichte mit gutem Ausgang zu machen. Was für ein Gott. Und laut alttestamentlichem Gesetz waren all diesen Menschen moralische, soziale, kulturelle Außenseiter und damit davon ausgeschlossen, Gott zu begegnen. Und Gott äußert sich sehr deutlich, dass er das nicht einfach tolerieren und akzeptieren kann. Er zeigt, dass Hilfe von außen nötig war. Und diesen Akt der Hilfe von außen, den die Bibel als Gnade bezeichnet, von dem schreibt Paulus in seinem Brief an die Kirche in Korinth, wenn er sagt, Gott hat den, nämlich Jesus, der ohne jede Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir, in Klammern, die wir voller Sünde sind, durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen können, mit der wir vor Gott bestehen können. Dafür ist Jesus geboren. Und diese Gnade ist so groß, dass sie schon im Stammbaum von Jesus sichtbar wird. Sie zeigt uns erstens, dass es bei Jesus keine Außenseiter gibt. Bei ihm finden moralische, kulturelle und soziale Außenseiter einen Platz. Sünder, jeder von uns. Jeder von uns kann Teil von Gottes Geschichte werden. Vielleicht tendierst du eher dazu, zu sagen, wenn du wüsstest, für jemanden wie mich kann es keinen Platz in Gottes Plan geben, wenn du wüsstest, wie schlimm das ist, was sonst niemand weiß. Und vielleicht bist du am ganz anderen Ende des Spektrums zu finden, wo du denkst, so schlecht bin ich doch gar nicht. Wenn du wüsstest, wie viel ich bete und wie geistlich ich unterwegs bin, wie toll ich Bibel lese. Das Interessante und Faszinierende an Gnade ist, das interessiert gar niemanden. Darauf kommt es nämlich nicht an. Keiner von uns ist so schlecht, dass Gottes Gnade dafür nicht ausreichen würde und keiner von uns ist so gut, dass wir nicht diese Gnade Gottes bräuchten, alle. Und deswegen ist die Botschaft der Familiengeschichte auch nicht ein Ratschlag, sondern eine Nachricht, auf die wir uns verlassen und stützen können. Es geht um das, was Jesus getan hat und nicht um das, was wir getan haben oder tun sollten. Jesus schämt sich nicht für uns, egal was wir gemacht haben. Er ist gekommen, um uns anzunehmen. Das wird in diesem Stammbaum deutlich. In Hebräer 2, Vers 11 steht, dass Jesus sich nicht schämt, uns als seine Geschwister zu bezeichnen. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Alle brauchen die Gnade Gottes, um von ihm angenommen zu werden. Prostituierte und Könige, Juden und Heiden, Männer und Frauen, unterschiedliche Rassen und Gehaltsklassen. Wir alle sind aus Gottes Perspektive gleich bedürftig. Und er ist gekommen, um uns daraus zu helfen. Und so verändert und korrigiert Gott durch Jesus unsere Sicht auf die Welt. Der Wert von Weihnachten ist so groß, dass er all den Dingen, die uns bisher so wertvoll waren, ihren wirklichen Wert gibt. Schönheit, Gesundheit, Reichtum, Klugheit, Herkunft, Vergangenheit. Er stellt das alles auf den Kopf, beziehungsweise stellt das alles richtig hin. Und er fordert uns als Kirche heraus, es genauso zu machen. Die Dinge, die normalerweise so wichtig sind, nicht ganz so wichtig zu nehmen, und die Dinge, mit denen man sich nicht brüsten kann, wichtiger zu nehmen. Menschen, um die sich niemand kümmert, anzunehmen. Geld, Besitz, Zeit nicht erst abzugeben, wenn wir unsere eigenen Sachen, eigenen Schäfchen ins Trockene gebracht haben. Und noch kurz zum Schluss. Warum erwähnt Matthäus hier am Ende in Vers 17 diese Zahlen? Warum die genaue Anzahl der Generationen, 14 von Abraham bis David, nochmal 14 von David bis zur babylonischen Gefangenschaft und nochmal 14 von der Gefangenschaft bis zur Geburt von Jesus? Ist es wichtig oder war Matthäus ein Beamter? Neurotischer Statistiker. Ganz ehrlich, ich wäre von alleine auch nicht drauf gekommen, hätte ich nicht gute Bücher und Hilfsmittel zur Hand gehabt. Der vierte und letzte Punkt, die Familienchronik von Jesus als Grund für Ruhe und Gelassenheit. Vielleicht siehst du bei 3x14 auch als erstes einfach nur 42, oder du hast schon lange im Kopf ausgerechnet, dass, wenn wir von 2000 vor Christus Abraham ausgehen, jede Generation 47 Jahre sind ungefähr. Ich will das nicht überstrapazieren mit den Zahlen, aber ich glaube, es ist kein Zufall, dass die hier stehen. Die beste Erklärung ist für mich folgende. Die Zahl 7 spielt in der Bibel eine ganz wichtige Rolle. Eine besondere Rolle ist die sogenannte Vollzahl. Gott ruhte am siebten Tag. Jedes siebte Jahr war ein Ruhejahr für das Ackerland, damit es sich erholen konnte. Und im Alten Testament steht die Anweisung, dass jedes siebte Ruhejahr, also jedes 49. Jahr, ein ganz besonderes Jahr sein sollte, das sogenannte Jubeljahr. Ihr kennt das vielleicht alle Jubeljahre lang, jedes 49. Jahr. In diesem Jahr, in diesem Jubeljahr, das siebte Jahr, wurden Sklaven freigelassen, wurden Schulden erlassen und Land und Leute haben ein Jahr lang geruht und gefeiert. Und in diesem Stammbaum ist Jesus die siebte 7. 14 ist 2x7, das ganze 3-mal. Jesus ist die siebte 7. Er will für uns der endgültige Ruhepunkt sein. Unser Jubeljahr. Er will und er kann uns Frieden geben. Er will und er kann frei machen. Und er will und er kann Schuld erlassen. Deswegen glaube ich, dass es kein Zufall ist, dass diese Zahlen da stehen. Jesus ist Teil dieser Welt geworden, um uns anzunehmen. Und Grund dafür ist das, was er ist und was er getan hat. Und wir können deswegen aufhören, ständig beweisen zu müssen, wie toll wir sind. Seine Gnade, die es schafft, Mörder und Könige auf Augenhöhe zu sehen, will uns davon befreien, alles richtig zu machen. Will uns dazu befreien, Fehler machen zu dürfen. Und ganz ehrlich, das ist meine persönliche Weihnachtsbotschaft. Und ich hoffe und bin gespannt, ob die in meinem Herzen ankommt. Die Hoffnung darauf, einmal bei ihm zu sein, in einer Realität, in der es keine Tränen, kein Altwerden, keine Krankheit, keine Einsamkeit und so weiter mehr geben wird. Alles das, wonach wir uns jetzt schon sehnen. Und je mehr wir das als Tatsache verstehen, desto gelassener können wir unser Leben leben. Wir werden einmal von der perfekten Liebe und der perfekten Gerechtigkeit umgeben sein. Gott hat schon einmal und er wird noch einmal den Helden der Weltgeschichte schicken. Und wir können ihn persönlich treffen, Jesus. Jetzt ist es eine Einladung zum Glauben oder zum Weiterglauben. Dann wird es perfektes Glück sein. Wow. Die perfekte, endgültige Ruhe. Wir werden den treffen, der für uns den Graben zwischen Sehnsucht und Realität geschlossen hat. Jesus. Und das alles steckt in dieser Familienchronik zu Weihnachten. Und das ist das komplette Gegenteil von es war einmal oder tu einmal und wenn sie nicht gestorben sind. Matthäus bringt den geschichtlichen Beweis für Gnade. Und damit beginnt das Neue Testament. Was kann es Besseres geben? Jesus Christus, der Retter, ist geboren. Immanuel. Gott ist mit uns. Amen.